NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung geht es heute um Erdbeben und ihre Erforschung. Mehr als 100 Mal im Jahr bebt die Erde irgendwo auf unserem Planeten so stark, dass die Folgen sichtbar werden. Umgekippte Bäume, Zerstörungen an Häusern oder Straßen. Im schlimmsten Fall auch verletzte Menschen oder sogar Tote. Wann und wo es solche Erdbeben allerdings in Zukunft genau geben wird, können Forscher bislang nur vermuten. Aus diesem Grund versuchen Wissenschaftler weltweit mehr über diese Naturphänomene herauszufinden. Und es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, wollen wir noch einmal den Blick auf ein anderes, in diesem Fall archäologisches Thema werfen. Eine Siedlung aus der Steinzeit in der Ostsee. Forschungstaucher haben in den vergangenen Jahren immer wieder Reste davon gefunden. Darunter waren Knochen, Steinwerkzeuge und andere Zeichen für einen in der Steinzeit von Menschen bewohnten Ort. Die Funde weisen darauf hin, dass er in der Kieler Bucht gelegen haben muss. Jens Wellhöhner hat die Wissenschaftler dort besucht.
Es ist eine ungewöhnliche Arbeit, 6 Meter tief in der Ostsee. Vorsichtig legen die Forschungstaucher Reste aus der Steinzeit frei. Dabei müssen sie sich durch eine Sandbank auf dem Meeresgrund hindurchgraben, einen halben Meter tief. Eine ungewöhnliche, aber auch langwierige Arbeit, erzählt Grabungsleiter Dr. Martin Sigschneider.
Man hat Sauggeräte und Scooter, das sind so Püsterriche, und mit denen bläst oder saugt man den Sand dann weg.
Doch zurück an der Wasseroberfläche erwarteten die Forschungstaucher noch mehr Probleme.
Es war auch ein beständiger Ostwind und das ist hier so die Windrichtung, die für uns am schlechtesten ist, weil sich da Wellen über eine lange Strecke aufbauen können. Das heißt, wir mussten die Taucharbeiten immer wieder abbrechen, weil die Wellen zu stark waren und die Taucher nicht mehr rein und raus kamen aus den Schiffen.
Doch trotz Sand, Wind und Wellen arbeiteten sich die Archäologen am Meeresgrund immer weiter vor und entdeckten Funde aus der Mittelsteinzeit um 5000 vor Christus. Darunter Knochen von Menschen und Tieren. Wo heute die Ostsee 6 Meter tief ist, war um 5000 vor Christus noch festes Land. Der Meeresspiegel ist seitdem stark gestiegen.
Rasant in geologischen Verhältnissen, aber für die Leute damals sicherlich auch noch spürbar. Also innerhalb von 100 Jahren vielleicht um 1 Meter.
Nach der Mittelsteinzeit wurde das ganze Gebiet der heutigen Kieler Bucht überflutet. Die Funde aus der Steinzeit lagen seitdem über Jahrtausende unter dem Meeresgrund, und zwar unter Sauerstoffabschluss. So konnten sich Knochen und Holz nicht zersetzen und blieben bis heute erhalten. Ein unberührtes Archiv aus sehr ferner Vorzeit. Besonders die Tierknochen verraten, was bei den Menschen der Mittelsteinzeit auf dem Speiseplan stand.
Und das sind eben nicht nur Landtiere wie das Reh, sondern auch schon Wassertiere wie der Biber, aber vor allem auch Seehunde und Fischknochen sind zu finden vom Dorsch. Also es war im Grunde schon eine Meeresküste, an der die Leute gelebt haben. Sie haben beide ökologischen Zonen genutzt, das Meer und auch den Wald. Und das ist vor etwa 7000 Jahren gewesen, dass also dieses Gebiet hier von der Ostsee überflutet worden ist.
Die Menschen haben damals als Jäger und Sammler gelebt, wohnten aber in der Mittelsteinzeit über Monate an einem einzigen Ort, anders als vorher in der älteren Steinzeit, wo sie ständig von Ort zu Ort zogen. Auch am Fundplatz in der Ostsee blieben die Menschen längere Zeit, wie die Forscher an den Funden sehen konnten.
Dort haben Hütten gestanden. Also man hatte Zelte und Hütten, die man jetzt nicht ganzjährig bewohnt hat, aber für ein Sommerlager hat es gereicht. Im Winter hat man sich dann zurückgezogen in andere Bereiche. Also es waren schon noch Nomaden in gewisser Weise, also mit leichten Bauwerken, aber sie haben sich schon so allmählich angesiedelt.
Reste von hölzernen Zeltpfosten haben sich an anderen Fundplätzen erhalten. In der Kieler Bucht haben Meeresströmungen sie leider abgetragen. Diese Zelte kann man sich wahrscheinlich wie Indianerzelte vorstellen. Sie bestanden aus Fellen, die auf einem Gerüst aus Holzbalken befestigt waren. Dort lebten und arbeiteten die Menschen. Funde aus der alten Steinzeitsiedlung liegen nicht nur am Meeresgrund, sondern sie werden auch immer wieder am Strand angeschwemmt. Dort geht Petra Amelow häufig spazieren. Sie wohnt direkt am Strand, in Sichtweite der Grabungsstelle, und findet am Strand immer wieder Werkzeuge aus Feuerstein.
Das erkennt man nicht sofort, aber ich habe mal die Bestätigung bekommen, dass es sich dabei um Werkzeug handelt. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine von einem Brotmesser das Vorderteil.
Scharf geschliffene Feuersteine, die auch heute noch spitz sind. Petra Amelow fand ihre Funde ungewöhnlich und ließ sie deshalb von Archäologen begutachten. Sie erzählten ihr von der versunkenen Siedlung aus der mittleren Steinzeit.
Ach, das regt schon die Fantasie an. Ich meine, man versucht sich das vorzustellen oder einfach mal zu denken, wie weit ging denn das Land raus? Wie war das früher? Also im Prinzip weckt das auch die Neugier.
Auch die Archäologen treibt die Neugier, das geben sie offen zu. Bis vor wenigen Jahrzehnten war die mittlere Steinzeit nämlich für die Forschung eine dunkle Zeit, aus der nicht viel bekannt war. Durch den Fund der Siedlung in der Ostsee ändert sich das jetzt. Mit jedem Tauchgang kommen neue Erkenntnisse dazu.
Eine versunkene Siedlung in der Ostsee, Jens Wellhöhner berichtete.
All of the ways, water is life. From the dawn of each day to the death of each night, all of the oceans, rivers and streams, filling our lives up, enriching our dreams.
Die Musik, die Sie hören, kommt von Luca Blum. Die CD heißt Refuge. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Erdbeben. Solche wie das in Japan in der vergangenen Woche oder die im Mai nach dem Vulkanausbruch auf Hawaii sind in Deutschland wohl kaum zu erwarten. Weniger starke Erdbeben gibt es aber auch bei uns immer wieder. Nach den Erkenntnissen von Forschern sogar Hunderte im Jahr. Und einige davon auch etwas stärker. Zum Beispiel das Beben vor 26 Jahren im Rheinland. Das Epizentrum lag nahe der niederländischen Stadt Roermond. Aber nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Deutschland wackelten Häuser, Bäume stürzten um und Menschen wurden verletzt. Wie groß ist die Gefahr für solche Erdbeben in Deutschland? Wissenschaftler haben nun eine Neueinschätzung dazu veröffentlicht. Annette Eversberg berichtet.
Zur besseren Einschätzung der Erdbebengefahr haben Oliver Heidbach, Physiker am Geoforschungszentrum Potsdam, und seine Kollegen neue Karten erstellt, die die seismologischen Gegebenheiten in Deutschland abbilden. Die Karten zeigen die Gebiete, in denen es in der Vergangenheit immer wieder zu Erdbeben gekommen ist.
Die neuen Karten unterscheiden sich im Wesentlichen nur in ganz kleinen Details von den alten Karten.
Aber in manchen Punkten eben doch. Es gäbe regelrechte Kerngebiete für Erdbeben, die auf den neuen Karten jedoch deutlicher als bisher umrissen werden können, so Oliver Heidbach. Ein solcher Hotspot ist vor allem die Schwäbische Alb, südlich von Tübingen.
Weil dort im Jahre 1911 eins der stärksten Beben, was jemals seismografisch aufgezeichnet worden ist, in Deutschland stattgefunden hat. Und ebenso auch die Beben von 1978 und 1943, die dort auch einige Schäden verursacht haben dort stattgefunden. Und dann natürlich das gesamte Rheingraben, also von Basel bis hoch in den Niederrhein und dann auch das Vogtland, in dem immer mal wieder Schwarmbeben auftreten und somit auch kleinere Schäden stattfinden können.
Auf der Karte sind dann solche Hotspots tiefrot markiert. Dort, wo die Erdbebengefahr geringer ist, sind die Zonen grün und werden zum Rand hin immer heller. Oft gehen solche Zonen weit über nationale Grenzen hinaus.
Ja, ein Beben, was in benachbarten Staaten stattfindet, ebenso eine Auswirkung haben kann auf deutsche Gebäude als natürlich auch umgekehrt. Das heißt, ein großes Beispiel hierfür ist das Beben von 1356 in Basel, also knapp hinter der deutschen Grenze, oder das Beben in Belgien von Verviers aus dem Jahre 1692. Diese Beben haben zwar im Ausland stattgefunden, aber natürlich relativ große, starke Auswirkungen auch auf deutsche Länder gehabt.
Heute weiß man, dass Erdbeben und ihre genauen geologischen Auswirkungen mit der entsprechenden technischen Ausrüstung genau gemessen werden können. Doch das ist erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts möglich, erläutert der Physiker und Informatiker Christian Bosse, der am Geoforschungszentrum Potsdam für die Berechnungen zuständig ist.
Man kann sich die Erdbebenaktivität der Vergangenheit ansehen. Wir haben einen Erdbebenkatalog, der ungefähr seit dem Jahr 1000 die Beben enthält. Man sieht gewisse Muster von Erdbeben und man kann anhand tektonischer Informationen auch gewisse Gebiete abgrenzen, in denen man einigermaßen einheitliches Aktivitätsverhalten annehmen kann. Und damit kann man dann abschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, in welchen Zeiträumen welche Bebenstärken auftreten werden.
Aber mit den Angaben aus der Vergangenheit ist das so eine Sache, wie die Wissenschaftler vom Geoforschungszentrum in Potsdam bei ihren Untersuchungen zur Neueinschätzung der Erdbebengefahr in Deutschland feststellen mussten. Rund zwei Drittel der Erdbeben aus alter Zeit waren keine Beben, sondern sozusagen Fake-Beben. Sie haben, wie Oliver Heidbach herausfand, überhaupt nicht wirklich stattgefunden, reine Fantasieprodukte.
Es gab zum Beispiel im Jahre 1205 eine Beschreibung von einem Zisterziensermönch im Norden Deutschlands, der letztendlich aber die Beben beschrieben hat, die im Jahre 1202 in Palästina stattgefunden haben. Das heißt, es gab eine mündliche Überlieferung von großen Beben und großen Schäden des Bebens, die dann aus irgendwelchen Gründen, die nicht genau nachzuvollziehen sind, auf einmal in eine Schadensbeschreibung in Deutschland eingeflossen sind. Und dies ist ein sogenanntes Fake Quake, also ein Falschbeben, die aus den Katalogen eliminiert werden mussten.
Solche Fehler in den mündlichen Überlieferungen sind Naturwissenschaftlern natürlich ein Graus. Aber den Historikern, mit denen die Forscher in Potsdam für ihre Erdbebenkarte zusammengearbeitet haben, waren solche Fälle sehr vertraut, erinnert sich Christian Bosse.
Es kann durchaus passiert sein, dass andere Naturkatastrophen wie Stürme oder irgendwelche anderen Bodenbewegungen als Beben sich dann in der Überlieferung niedergeschlagen haben.
Das Wissen über Erdbeben in Deutschland wurde zumindest zu einem Teil auch auf den Elementen aus der Oral History aufgebaut. Im Mittelalter konnten viele Menschen weder lesen noch schreiben. Was man wusste oder zu wissen glaubte, teilte man Nachbarn und Freunden mündlich mit. Von großen Katastrophen erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand, mit ängstlichem Blick. Außerdem glaubten viele Menschen an den Teufel, wie die mittelalterlichen Gemälde zeigen. Naturkatastrophen wurden häufig mit bösen Mächten in Verbindung gebracht. Und Naturereignisse, die keine Erdbeben waren, wurden als solche fehlinterpretiert. Die Angst davor, dass die Erde beben könnte, um sich aufzutun, stachelte die Fantasie an. So manches Erdbeben muss also aus der Geschichte gestrichen werden, so die Erkenntnisse der Forscher. Die gute Nachricht der Neueinschätzung der Erdbebengefahr ist also die Bestätigung dessen, was in den Untersuchungen der Geophysiker in den vergangenen Jahren auch immer wieder herauskam.
Insgesamt ist die Gefährdung in Deutschland sehr gering. Wenn wir das vergleichen mit dem Mittelmeerraum, dann ist hier eine sehr geringe seismische Gefährdung in Deutschland.
Aufgrund der Neueinschätzung der Erdbebengefahr durch das Geoforschungszentrum Potsdam wird die DIN-Norm angepasst, die angibt, wie Gebäude in Erdbebengebieten errichtet werden sollen.
Letztendlich geht es darum, für den Konstruktionsentwurf der Häuser Lastannahmen bereitzustellen, sodass der Ingenieur weiß, in welche Region muss er in der Zeit, in der das Gebäude steht, mit welchen Bodenschwingungen rechnen und wie muss er seinen Konstruktionsentwurf des Hauses oder des Gebäudes entsprechend ausrichten, damit es den Bodenschwingungen standhalten kann.
So versucht man, auf Nummer sicher zu gehen, denn trotz der beruhigenden Ergebnisse in der Neueinschätzung der Erdbebengefahr in Deutschland sei eines klar, sagt Christian Bosse. Es gibt auch in Deutschland Erdbebengebiete, aber Vorhersagen, wann in Zukunft ein Beben eintreten könnte, das können die Wissenschaftler bislang noch nicht.
Die Neueinschätzung der Erdbebengefahr in Deutschland. Annette Eversberg berichtete.
She floated across the countryside, playing cello on a train. I heard glimpses of another world, they linger in my brain. Cello is Everest, playful daily climb up to where the air is thin and melodies sublime. Grateful for the bow, finger on the string. Grateful for the girl who made the old tree sing.
Erdbeben können nicht nur in ihrer Stärke, sondern auch in ihrem Ablauf sehr unterschiedlich sein. Zwar ist es in der Regel so, dass es zuerst ein starkes Hauptbeben gibt und danach deutlich schwächere Nachbeben, aber es gibt auch sogenannte Schwarmbeben, also Beben, die ganz anders ablaufen. Ein Naturphänomen, das der Forscher Ulrich Wegler genauer untersucht hat. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Er ist Geophysiker am Institut für Geowissenschaften der Universität in Jena. Herr Wegler, die Schwarmbeben sind ja bislang noch wenig erforscht, aber von Natur aus unberechenbarer als andere Erdbeben?
Naja, ich denke mal, ein wichtiger Grund, warum Schwarmbeben nicht so erforscht werden, ist sicherlich, weil sie eine Ausnahme darstellen. Es gibt viel mehr normale Erdbeben und das Besondere ist eben, dass das Hauptbeben nicht am Anfang ist. Man weiß, wenn so ein Schwarm beginnt, dass dann möglicherweise noch stärkere Erdbeben bevorstehen. Es ist allerdings schwer vorherzusagen oder das unterscheidet sich von Schwarm zu Schwarm, wo jetzt tatsächlich dann dieses schwerste Erdbeben ist. Das ist nicht unbedingt genau in der Mitte, es kann auch mal ein bisschen an den Anfang verschoben sein oder es kann auch mal Richtung Ende verschoben sein.
Und wie kommt es dazu, dass diese Beben ganz anders ablaufen als andere Erdbeben?
Ja, der Zusammenhang, den man sich vorstellt, ist, dass also Schwarmerdbeben durch Fluide, also Gase oder Flüssigkeiten im Untergrund beeinflusst werden. Also die treten insbesondere dann auf, wenn in der Erde, in der Erdkruste Wasser oder CO2 dort irgendwie durchströmt. Und bei diesem Durchströmen dann tritt ein gewisser Schmiereffekt auf. Das heißt, das Gleiten oder die Erdkruste wird geschmiert, sodass die Erdbeben dann letztendlich durch diese Gase oder Flüssigkeiten ausgelöst werden.
Und was sind die Ursachen dafür, dass es so eine Wasseransammlung gibt?
Eine häufige Ursache ist eben ein noch anhaltender oder ein vergangener Vulkanismus. Also zum Beispiel jetzt im Schwarmerdbebengebiet im Vogtland an der Grenze zwischen Deutschland und Tschechien vermutet man eine tiefer liegende alte Magmakammer, wo also dieses Magma irgendwie stecken geblieben ist, nicht ganz bis zur Erdoberfläche durchgedrungen ist. Und da gibt es also ein altes Magmareservoir in ca. 30 Kilometer Tiefe. Und das kühlt jetzt langsam ab und dabei steigen dann Gase, CO2 und auch Wasser auf. Und das findet dann letztendlich den Weg bis zur Erdoberfläche. Und während das die Erdkruste durchströmt, durch irgendwelche Risse und Porenräume nach oben kommt, löst es die Schwarmerdbeben aus.
Es gibt auch in Deutschland ein Zentrum von Schwarmbeben.
Ja, es liegt sehr nah an der deutschen Grenze, aber die meisten Schwarmerdbeben treten in Nordwestböhmen, also in Tschechien, auf. Wir hatten jetzt im Mai diesen Jahres den letzten größeren Erdbebenschwarm und der lag allerdings jetzt wirklich nur 3 Kilometer von der sächsischen Grenze entfernt. Insofern kann man das jetzt durchaus auch zu Deutschland mitzählen, weil natürlich die Erschütterungen dann auch in Sachsen und sogar in diesem Fall bis nach Bayern zu spüren gewesen sind.
Wie gefährlich waren diese Erdbeben?
Also der letzte Schwarm war jetzt noch nicht so stark, aber es ist natürlich trotzdem dann beunruhigend, wenn sehr viele Beben hintereinander auftreten, die alle schon verspürt werden. Das heißt, für die Bevölkerung ist es dann schon recht unangenehm, wenn ständig die Erde anfängt zu wackeln. Das ist natürlich schon sehr beunruhigend, vor allem wenn man weiß, dass sich das dann noch weiter steigern könnte.
Wie gefährlich können solche Schwarmbeben denn überhaupt werden?
Wenn wir jetzt mal speziell von diesem Gebiet im Vogtland sprechen, man schätzt also, dass in diesem Gebiet dann die Magnitude 4,6 nicht überschritten wurde in den letzten 1000 Jahren. Und naja, es wurde dann schon in den 80er Jahren bei einem Schwarm auch berichtet, dass sich dann Risse in Häusern gebildet haben und Schornsteine abgefallen sind. Und es ist sehr schwer zu sagen, wie stark das jetzt noch sein kann.
Wie lange kann denn so ein Schwarm dauern? Gibt es dazu schon wissenschaftliche Erkenntnisse?
Es gibt eigentlich nur empirische Erfahrungen. Und da weiß man, dass es manchmal nur ganz kurz ist, ein Tag. Es kann aber auch bis zu Monate sein, wie so ein Erdbebenschwarm anhält.
Und wie viele Beben sind dann innerhalb dieses Schwarms?
Man kann immer nur sagen, wie viele Erdbeben man jetzt registriert hat. Und das können in so einem Schwarm leicht mehrere Tausende sein, die also mit Seismometern nachweisbar sind. Man geht aber davon aus, dass es noch wesentlich mehr gibt, die aber so klein sind, dass man sie auch mit Seismometern nicht mehr beobachten kann.
Lassen sich solche Beben besser vorhersagen als andere Erdbeben?
Die Vorhersagbarkeit ist eigentlich bei beiden ähnlich gleich schlecht. Also man kann es in beiden Fällen nicht genau sagen, wann das nächste Beben auftritt und wie stark das nächste Beben sein wird. In beiden Fällen kann man eigentlich immer nur statistische Beschreibungen machen, die dann eben bestimmte Wahrscheinlichkeiten angeben.
Wie viele Schwarmbeben gibt es denn in Deutschland im Jahr?
Also in diesem Jahr trat ein Erdbebenschwarm auf und da haben wir mehrere tausend solcher Erdbeben festgestellt. Es können auch kleine Erdbebenschwärme dann mehrmals pro Jahr auftreten.
Sie haben es ja am Anfang schon mal gesagt, also die Schwarmbeben sind ja Naturphänomene, die nicht so viele Wissenschaftler erforschen. Was würden Sie als nächstes gerne über diese Bebenart herausfinden?
Ja, am besten wäre es natürlich, die Ursache noch genauer zu beschreiben. Das heißt, was wir schon wissen, ist, dass es mit Fluiden zusammenhängt, die also in der Erdkruste vorhanden sind. Aber es wäre natürlich schön, wenn man die jetzt auch noch direkter nachweisen könnte. Das heißt, dass man das irgendwie mit geophysikalischen Methoden abbilden kann, wo diese Fluide im Untergrund gerade sich aufhalten. Das wäre natürlich ein großer Fortschritt.
Das war Ulrich Wegler, Geophysiker am Institut für Geowissenschaften der Universität in Jena.
There was silence before the wind, darkness before dawn. We had spirit before the priest, mysteries to dream upon. Yes, you were here, suddenly gone, in such goodbyes, lives are built upon.
Bei Vulkanausbrüchen konnten Wissenschaftler es immer wieder nachweisen. Es gibt Tiere, die ein besonderes Gespür für Naturereignisse haben, wie zum Beispiel Vögel, Ameisen oder Ziegen. Wir berichteten darüber. Sie scheinen bevorstehende Vulkanausbrüche zumindest lange vor den Menschen zu spüren, denn sie verhalten sich anders als sonst. Darum wird auch immer wieder überlegt, ob und wie sich diese Tiere für die Vorhersage von Vulkanausbrüchen einsetzen lassen würden. Aber könnten sie möglicherweise auch vor Erdbeben warnen? Eine Frage, die in der Wissenschaft sehr umstritten ist. Michael Kurt berichtet.
Menschen in den italienischen Abruzzen waren überrascht, als sich im April 2009 plötzlich am Lago di San Rufino so gut wie alle Kröten zurückzogen und ihre Laichplätze verließen. 5 Tage vor dem Hauptbeben und 74 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Hatten die Tiere vielleicht gespürt, dass ein Erdbeben bevorstand? Ein anderes Beispiel. Das Verhalten der Tiere vor einem Erdbeben in Südchina, bei Nanning. In einer Schlangenfarm wurde beobachtet, dass die Tiere 4 Tage vor dem Beben ihre Köpfe stundenlang gegen Betonwände schlugen. Nachdem es mehrere solcher Berichte gab, entschlossen sich chinesische Erdbebenforscher, im städtischen Zoo Beobachtungskameras aufzustellen, in der Hoffnung, durch Tiere in Zukunft vor Erdbeben gewarnt zu werden. Und die Berichte über das auffällige Verhalten von Tieren häufen sich. Wellensittiche, die unruhig werden, hunderte von Wieseln, die durch ein Dorfzentrum laufen, 300 Mäuse, die plötzlich regungslos am Boden liegen, Bienen, die ihre Stöcke verlassen oder auch Hunde, die plötzlich durchzudrehen scheinen. Können uns Tiere bei der Erdbebenvorhersage helfen? Forscher vom Deutschen Geoforschungszentrum haben jetzt 700 solcher Beobachtungen ausgewertet. Das Ergebnis? Wirklich eindeutige Belege für einen sechsten Sinn der Tiere ergeben sich aus den Berichten zwar nicht, aber dass Tiere die Beben viel früher als Menschen spüren, lässt sich auch nicht mehr ausschließen. Der Geologe Ulrich Schreiber von der Universität Duisburg-Essen glaubt, dass es bisher schlicht nicht möglich war, einen Studienaufbau so zu gestalten, dass er klare Ergebnisse zur Folge hat.
Wir haben meistens Tiere wie Vögel oder Frösche, Schlangen, die nicht dauerhaft beobachtet werden können und wir deswegen keine gesicherten Aussagen treffen können.
Doch das könnte sich bald ändern. Baikonur, 13. Februar 2018. Eine Rakete brachte Vorräte und wissenschaftliche Ausrüstungen zur ISS. Darunter eine Antenne, mit der Bewegungsprofile von Tieren aufgezeichnet werden können, die einen kleinen Sender implantiert bekommen haben. Mit dicker Pelzmütze beim Start dabei Martin Wikelski, Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell.
Das ist ein unglaubliches Gefühl, weil damit wirklich jetzt die Wissenschaft anfangen kann. Dann wird am 8. August der Spacewalk stattfinden, der Raumspaziergang. Dort wird die Antenne außen angebracht in einem 5-stündigen Außeneinsatz. Und ab dann fließen die Daten von den Tieren über die ISS zu uns. Und dann können wir Naturkatastrophen beobachten.
Beziehungsweise das Verhalten von Tieren vor Naturkatastrophen, insbesondere Erdbeben. Erste aufgezeichnete Daten legen nahe, so wie Kelski, dass verschiedene Tiere solche Ereignisse schon Stunden vorher spüren. Wenn diese Fähigkeit hieb- und stichfest belegt werden könnte, würde dies in Zukunft Hunderttausenden Menschen das Leben retten. Oben an der ISS soll eine Antenne das Verhalten von Tieren analysieren, die unten auf der Erde solarbetriebene kleine sogenannte Tags tragen, mit Batterie, Beschleunigungsmesser, GPS und einem Temperatursensor.
Wir wollen eigentlich den sechsten Sinn der Tiere abgreifen. Das heißt, das, was in den Anekdoten aufkommt, dass Tiere mehr wissen, als wir über technische Sensoren rausfinden können.
Wichelski will demnächst eine Studie vorlegen, die belegen soll, dass Tiere auf Bauernhöfen in den italienischen Abruzzen, einem Gebiet mit häufigen Erdstößen, auf kleinste Vorbeben sensibel reagieren.
Wir haben natürlich die ersten Daten jetzt schon, aber wollen dann schauen in anderen Gegenden der Welt, also in Chile, in Kamtschatka, in Indonesien. Wie schaut's da aus?
Bis erste Ergebnisse mithilfe der ISS vorliegen, werden noch mindestens 10 Jahre vergehen, glaubt der Wissenschaftler. Der Geologe Ulrich Schreiber von der Universität Duisburg-Essen schlägt aber schon jetzt ein tiergesteuertes Frühwarnsystem vor. Mit einem sechsten Sinn hat das allerdings nichts zu tun. Der Wissenschaftler hat beobachtet, dass Ameisen bevorzugt dort ihre Bauten anlegen, wo Gase aus dem Erdinnern ausströmen, und das passiert auch in Erdbebengebieten. Würde man genau dort Messstationen errichten, wo Ameisen ihre Nester anlegen, so Schreibers Theorie, könnten durch Gasmessungen schneller Beben vorhergesagt werden. Zumindest dort, wo die Störungszonen unter der Erde senkrecht verlaufen und Gase aufsteigen können.
Ameisen sind die besten Tiere für so eine Fragestellung, weil sie auf einer Störungszone leben, sodass sie den direkten Kanal, die Informationen von unten bekommen, wenn sich etwas ändert.
Und warum bauen sie ihre Nester ausgerechnet über Störungszonen? Ein Grund könnte sein, dass CO2-Ausgasungen die Nester vor einer Verpilzung schützen.
Wir haben überlegt, ob die Wärme eine Rolle spielen kann, ob irgendwelche Nährstoffe mit nach oben kommen, ob dort das Nest mit CO2 geflutet werden kann, um andere Feinde abzuschütteln, loszuwerden. Das heißt, es gibt eine ganze Menge an Effekten, die an so einer Stelle eine Besonderheit darstellen, die 2-3 Meter daneben nicht auftreten.
Ob Tiere wirklich früher als Menschen Erdbeben spüren können, bleibt in der Wissenschaft weiter umstritten. Und so wird weiter geforscht, bis es irgendwann eine Untersuchung gibt, die Klarheit bringt.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt. Um Erdbeben ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Alzheimer. Es gibt eine neue Studie aus den USA zu den Auslösern dieser Krankheit.
I saw you this morning, you were moving too fast. I can't seem to loosen my grip on the past. I miss you so much. There's nobody in sight, and we're still making love in my secret life. In my secret life, I smile when I'm angry, I cheat and I lie.
Die genauen Gründe für eine Erkrankung im Alzheimer haben Wissenschaftler bislang noch nicht finden können. Aber dazu gab es in den vergangenen Jahren mehrere Theorien. Unter anderem stehen auch Viren im Verdacht, die schädlichen Ablagerungen im Gehirn, also die Krankheit, zu begünstigen. Nach einer neuen Studie aus den USA können das auch bestimmte Herpesviren sein. Alzheimer durch Herpesviren? Wissenschaftler in Deutschland stehen den Ergebnissen dieser Studie bislang kritisch gegenüber. Daniela Remus berichtet.
Herpesviren sind überall. Fast jeder Mensch trägt diese Viren in sich. Die bekanntesten davon sind die, die die kleinen Lippenbläschen verursachen. Aber insgesamt gibt es 9 verschiedene Herpesviren, die Krankheiten beim Menschen auslösen können. Zum Beispiel Windpocken, verschiedene Krebsarten oder das pfeifersche Drüsenfieber. 2 Herpesviren bringen US-Forscher jetzt auch in Zusammenhang mit Alzheimer, der häufigsten Demenzerkrankung. Die Forschungsergebnisse der amerikanischen Wissenschaftler hat auch die Demenzforscherin Anja Schneider vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Bonn verfolgt.
Die haben Hirne genommen von Personen, die kognitiv gesund waren, aber schon an der Alzheimer-Erkrankung pathologisch leiden. Das weiß man ja heutzutage auch, dass es so eine jahrzehntelange Vorphase gibt, in der quasi diese Pathologie im Gehirn sich langsam aufbaut, man aber kognitiv noch gar nichts bei den Personen merkt.
Das ist das Tückische an den Demenzerkrankungen. Sie haben eine lange Vorlaufzeit, vermutlich sogar jahrzehntelang, in der sich die Gehirne der Betroffenen verändern, auch wenn die Menschen selbst davon noch nichts merken. Wenn die typischen Demenzausfälle wie Vergesslichkeit oder Orientierungslosigkeit einsetzen, ist die Krankheit bereits so fortgeschritten, dass Medikamente oft nicht mehr sind als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Um wirksame Medikamente zu entwickeln, müsste nämlich die Ursache bekannt sein. Ist die durch die neuen Forschungsergebnisse in den USA nun geklärt? Sind Herpesviren der Grund für Demenz? Nein, eine sichere Ursache haben auch die US-Forscher in ihren Untersuchungen noch nicht herausgefunden, sagt Stefan Bonn, Institutsleiter des Zentrums für molekulare Neurobiologie in Hamburg.
Es ist ein nächster Schritt, der nochmal ganz klar zeigt, dass es da Assoziationen gibt. Das ist halt kein kausaler Zusammenhang, sondern ein korrelativer Zusammenhang.
Die US-Forscher haben in ihrer Studie nämlich festgestellt, dass in den von ihnen untersuchten 600 Gehirnen einerseits die typischen Alzheimer-Ablagerungen vorhanden waren, die sogenannten Amyloid-Plaques. Andererseits aber fanden die Wissenschaftler dort auch zwei bestimmte Herpesviren. Schon als Säuglinge kommen Menschen damit in Kontakt, was bei manchem zum Drei-Tage-Fieber führt. Aber was der Nachweis einer späteren Existenz dieser Viren im Gehirn bedeutet, geht aus der Studie nicht hervor, betont die Demenzforscherin Anja Schneider.
Ich glaube, das ist ein spannender Ansatz. Es gab ja schon lange mal irgendwie Vermutungen, dass es irgendwie einen Zusammenhang geben könnte zwischen viralen Erkrankungen und degenerativen Erkrankungen im Gehirn. Und das kann jetzt vielleicht weitere Forschungsprojekte anregen. Naja, es ist keine Kausalität nachgewiesen durch diese Studie. Man weiß nicht, was zuerst ist, ob zuerst die Viruserkrankung da ist und das quasi irgendwie diese Degeneration triggert oder ob zum Beispiel eine degenerierende Nervenzelle, ob die nicht wiederum ein Milieu schafft, was dazu führt, dass sich diese Viren da besonders wohlfühlen.
Ein Durchbruch sei die US-Studie nicht, sagen viele deutsche Wissenschaftler. Und doch ist sie bei ihnen auf sehr großes Interesse gestoßen, denn die Ergebnisse der US-Forscher stärken den bereits bestehenden Verdacht, dass Viren für Demenzerkrankungen weitaus wichtiger sein könnten als lange Zeit angenommen.
Wir sehen halt immer mehr, dass wir dem tagtäglich ausgesetzt sind, Viren, Bakterien, dass sie unser Leben deutlich beeinflussen. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man mehr rausfindet, in welchen anderen Krankheiten das noch eine sehr starke Rolle spielt. Ich glaube, da sind wir gerade am Anfang der Forschung, aber wir fangen langsam an zu verstehen, dass es einen sehr, sehr starken Einfluss auf uns haben hat wahrscheinlich und auch in vielen anderen Bereichen wahrscheinlich sehr, sehr starke Einflüsse hat.
Weltweit sind rund 24 Millionen Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen. In Deutschland sind es rund 1,6 Millionen, zwei Drittel davon leiden an Alzheimer. Die Suche nach genauen Ursachen dieser so verbreiteten Krankheit ist mit den Erkenntnissen zu den Herpesviren noch nicht beendet. Was die Alzheimer-Forschung entscheidend voranbrächte, so die Demenzforscherin Anja Schneider, wäre der Nachweis von kausalen Verknüpfungen im Gehirn. Was bewirken die Viren im Gehirn?
Dazu kommt noch, dass man sagen muss, dass ja fast alle irgendwie mal so eine Herpesvirusinfektion durchgemacht haben. Dann weiß man also immer noch nicht, wenn das Herpesvirus jetzt wirklich eine Ursache wäre für die Alzheimer-Erkrankung, warum erkrankt dann ein Teil der Personen und ein anderer nicht?
Weil nahezu alle groß angelegten Medikamentenentwicklungen in den vergangenen Jahren gescheitert sind, hat sich die Pharmaindustrie fast komplett aus der Demenzforschung zurückgezogen. So kritisch die Demenzforscher der amerikanischen Studie auch gegenüberstehen, sie erhoffen sich von ihr einen neuen Impuls in der Demenzforschung. Einen, der dafür sorgen kann, dass mehr Geld der klinischen Forschung zur Verfügung gestellt wird, sodass die Rolle der Herpesviren für Alzheimer genauer untersucht werden kann.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus. In der Wissenschaft gibt es die unterschiedlichsten Untersuchungen. Manche davon sind ungewöhnlich oder hören sich zumindest erst einmal so an. Zum Beispiel das sogenannte Teebeutel-Experiment. Aber tatsächlich, ein internationales Forscherteam hat, um zu neuen Erkenntnissen über die Folgen des Klimawandels zu kommen, Teebeutel vergraben. Angelika Gördes-Giesen wollte wissen, was es damit genau auf sich hat.
Tee hilft bei Husten und Halsschmerzen. Aber das ist nicht alles. Wissenschaftler nutzen ihn auch dazu, zu messen, wie viel CO2 Pflanzen in bestimmten Regionen aufnehmen können und wie viel CO2 wiederum durch den Abbau des pflanzlichen Materials im Boden entsteht. Teebeutel werden zu wissenschaftlichen Messinstrumenten bei Untersuchungen zum Klimawandel. Instrumente, die auch Forscher der Universität Hamburg nutzen. Ausgerüstet mit Gummistiefeln, Mütze und Spaten vergraben Stefanie Nolte und Peter Müller jeden Tag Teebeutel an der Nordsee.
Eigentlich hat alles damit angefangen, dass holländische Kollegen Teebeutel als standardisiertes Pflanzenmaterial angesehen haben und Teebeutel in verschiedenen Ökosystemen ausgebracht haben, um dort Abbauraten zu messen. Dieses standardisierte Pflanzenmaterial bietet dann eine gute Vergleichbarkeit zwischen den Ökosystemen.
Das Messsystem ist einfach. Die Teebeutel werden ca. 8 cm tief im Boden vergraben und nach ein paar Wochen wieder ausgebuddelt. Je mehr Tee im Boden verrottet ist, desto mehr CO2 ist entstanden. Aus diesen Messdaten wird der sogenannte Teabag-Index, der Teebeutel-Index, berechnet, der von Forschern der Universität Utrecht entwickelt wurde, um so Forschungsergebnisse vergleichbar zu machen. Egal, ob sie aus den Mangrovenwäldern Amerikas oder aus dem Wattenmeer stammen. Um die Situation der Küstenregionen an der Nordsee zu untersuchen, ist Peter Müller an der Nordseeküste herumgereist.
300 bis 400 Teebeutel haben wir in der Wattenmeerregion ausgebracht, in Nordfriesland, in Dithmarschen, auf Spiekeroog, aber auch in den Niederlanden.
In Zeiten des Klimawandels sind besonders die Salzwiesen an der Nordsee, wie zum Beispiel die auf der Hamburger Hallig, ein natürlicher Schutz gegen den steigenden Meeresspiegel. Außerdem speichern die Pflanzen, die in den Salzwiesen wachsen, pro Hektar etwa 10-mal mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre, als zum Beispiel Wälder es tun. Klimaschutz wird bei den Pflanzen der Salzwiesen also großgeschrieben. Aber auch ihnen macht der Klimawandel bereits deutlich zu schaffen, sagt der Forscher Peter Müller. Er hat gemeinsam mit seinen Kollegen Veränderungen gemessen.
Das variiert sehr stark und das ist ja eigentlich auch unsere Frage. Wir wollten wissen, wie bestimmte Umweltparameter, zum Beispiel Temperatur oder Meeresspiegel oder Düngereinträge, die Abbaurate beeinflussen. Man muss dazu auch sagen, wir haben deutlich mehr Teebeutel eingegraben, als wir nachher wiederfinden konnten. Manchmal gehen Markierungen verloren. Hier zum Beispiel frisst mal ein Schaf an der Beutelmarkierung rum, zieht den Beutel mit raus, dann findet man etwas nicht wieder, war eben weg. Ja, Wiederfindungsquote war schon über 90%.
Um die exakten Messergebnisse zu bekommen, wurde nur grüner Tee und Rooibos-Tee vom selben Hersteller nach standardisierten Vorgaben vergraben und im Labor der Uni Hamburg ausgewertet.
Da werden sie dann getrocknet, aufgemacht. Das wichtigste Maß ist dann eigentlich die Masse. Wie viel Material ist verloren gegangen?
Die Laboranalyse der Überbleibsel in den Teebeuteln auf der Hamburger Hallig überraschten Peter Müller.
Wir haben drei Hauptergebnisse. Einmal, dass die Temperatur einen ganz starken Effekt auf die Abbauprozesse hat. Pro Grad Temperaturanstieg hatten wir 5% weniger Biomasse nachher in unseren Teebeuteln. Das heißt, mehr CO2 zurück an die Atmosphäre. Wenn es in der Atmosphäre ist, treibt es dort den Treibhausgaseffekt voran.
Das Teebeutel-Experiment wird allerdings nicht nur an der Nordsee durchgeführt. Weltweit werden inzwischen die Teebeutel von Wissenschaftlern vergraben. Die Forschungsgruppe um Peter Müller und Stefanie Nolte tauscht die Ergebnisse mit den Forschern aus anderen Ländern immer wieder aus.
Um diese Ökosysteme in Zukunft erhalten zu können, müssen wir wissen, wie sie sozusagen funktionieren. Wenn wir das wissen, können wir sie effizient schützen.
Dafür werden die Ergebnisse aus den verschiedenen Ländern ausgewertet. Die Böden haben unterschiedliche Zersetzungsraten, so Stefanie Nolte. Es macht beispielsweise einen Unterschied, ob das Land beweidet wird oder nicht.
Allerdings haben wir jetzt immer noch nicht wirklich verstanden, was da passiert. Deshalb ist jetzt der nächste Schritt, den wir gerade hier auf der Hamburger Hallig durchführen, ist, wie sich die Temperaturen wirklich auf diese Abbauprozesse auswirken. Das ist hier unser Salzwiesenerwärmungsexperiment.
Das Prinzip: Die Forscher sorgen künstlich für unterschiedliche Temperaturzonen, die den Klimawandel simulieren. Dafür errichtet Stefanie Nolte mit ihrem Team kleine Plastikgewächshäuser, sogenannte Erderwärmungskuppeln. Und darunter werden dann wieder Teebeutel vergraben.
Und zwar möchten wir wissen, wie sich die Salzwiesen im Klimawandel verhalten. Und da ist der Faktor, der uns am meisten interessiert, im Moment die Temperatur. Wir haben uns hier eine Fläche ausgesucht und da eine Fußbodenheizung eingebaut, mit der wir elektrisch den Boden hier um 1,5 bzw. 3 Grad erwärmen, um dann zu schauen, welche Bodenprozesse bei höheren Temperaturen vielleicht schneller oder langsamer ablaufen.
Um bessere Methoden für den Küstenschutz entwickeln zu können. Und um auch die CO2-Speicher in den Küstenregionen besser vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen zu können.
Das Teebeutel-Experiment, das war ein Beitrag von Angelika Gördes-Giesen.
I sat by the mountain at the master's feet, struggling with silence away from streets. There was a call, wake from urban sleep, calling me deep with it.
Notizen aus der Wissenschaft. Gemüse aus dem Eis. Im von Forschern angelegten Antarktis-Gewächshaus Eden ISS läuft die Ernte auf vollen Touren. In der Testanlage für den zukünftigen Lebensmittelanbau im Weltall sind inzwischen verschiedene Gemüsesorten gewachsen, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Anfang der Woche verkündete. Zum Beispiel Tomaten, Gurken, Kohlrabi, Radieschen, Salate oder Kräuter. Die extremen Witterungsbedingungen in der Antarktis mit Temperaturen von bis zu minus 25 Grad forderten die Technik dabei enorm und lieferten wertvolle Erkenntnisse für die zukünftige Pflanzenzucht auf Mond und Mars, betonte das DLR. Das Antarktik-Gewächshaus wurde an der Forschungsstation Neumayer 3 errichtet, die vom deutschen Alfred-Wegener-Institut betrieben wird. Die Ernte aus dem Spezialcontainer bereichert nun den Speiseplan der 10 Mitglieder, die sich gerade in der Station befinden. In Mecklenburg-Vorpommern droht offenbar ein Sanddornsterben. Am Hochufer von Ahrenshoop seien bereits ganze Bestände tot, sagte Agrarminister Till Backhaus am Montag in Rostock. Aber auch in Teilen Rügens gäbe es bereits abgestorbene Sanddornsträucher, wie Wissenschaftler festgestellt haben. Die ersten komplett abgestorbenen Pflanzen wurden vor 3 Jahren beobachtet. Die genaue Ursache für das Phänomen ist noch nicht klar. Experten des Pflanzenschutzdienstes vermuten einen ungewöhnlichen Pilzbefall der Sträucher. Wird es in Zukunft eine Insulintablette geben? Bisher kamen Diabetiker, bei denen der Körper das Hormon nicht oder zu wenig produziert, ja nicht um die tägliche Spritzprozedur herum. Das könnte sich aber demnächst ändern, sagen Wissenschaftler. Denn es sei ihnen gelungen, eine Methode zu entwickeln, bei der der blutzuckerregulierende Stoff auch oral verabreicht werden kann. Mit Erfolg. Die Insulintablette hat sich in den ersten Tests mit Tieren bereits als wirkungsvoll erwiesen. Bislang galt das Verabreichen von Insulin per Tablette als unmöglich. Das Hormon kann die saure Umgebung des Magens nicht überleben und vom Organismus außerdem nur schwer aus dem Darm aufgenommen werden. Um diese Probleme zu verhindern, haben die Forscher das Insulin in eine ionische Flüssigkeit gegeben und diese in eine Kapsel mit magensaftresistenter Ummantelung eingefügt. Die Kapsel löst sich erst in der alkalischeren Umgebung des Dünndarms auf. Durch die Flüssigkeit, in der sich das Insulin befindet, kann von dem Hormon auch die Schleimhaut in der Darmwand, die für viele Stoffe nicht oder nur schwer passierbar ist, durchdrungen werden. In Tel Aviv wurde ein neues Naturkundemuseum eröffnet. Es sei das erste Museum dieser Art im Nahen Osten, betonten bei der Eröffnung die Wissenschaftler der Museumsleitung. Israel hat ein sehr gemischtes Klima und liegt an der Schnittstelle von 3 Kontinenten: Europa, Afrika und Asien. Das sei auch der Grund dafür, dass es in diesem Land eine besonders große Artenvielfalt gebe. Nur ein Beispiel: In Israel gibt es, anders als bei uns, 3 verschiedene Arten von Igeln. Das neue Museum verfügt über mehr als 5,5 Millionen Exemplare verschiedener Tierarten und ist einer Arche Noah nachempfunden.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Stefan Fritsche.
Light of each new morning smiles and sets us free. So it is the darkness has its call and mystery. No one, nobody knows that low melodic score. Someone's like a piper leads to the shore. Some go walking into the bite of a bitter wind. Is the call of howling winter to end?
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Das Insektensterben hat schon in den 90er Jahren angefangen. Eine der Ursachen dafür ist der landwirtschaftliche Einsatz von Pestiziden. Die Gifte töten die Insekten direkt oder vernichten die Wildpflanzen, auf denen sie leben. Und wie Wissenschaftler festgestellt haben, betrifft das auch viele Schmetterlingsarten. Wie sehr und welche Arten besonders, wollen Forscher jetzt herausfinden. Sie zählen Tagfalter in Deutschland. Julia Beiswenger war mit einem Kescher dabei.
Ein weißer Falter mit so ganz tollen schwarzen Musterungen. Jetzt ticke ich mal die Pflanze an, damit er wegfliegt. So, ich hab ihn. Einmal umschlagen. Ja, so, jetzt flattert er hier in dem Netz. Und Elisabeth Kühn holt das Glas raus. Also das Glas kommt jetzt ins Netz rein und stülpt sich über den Falter.
Genau, den habe ich hier erwartet, weil das ist einer der häufigsten Falter um diese Jahreszeit. Das ist ein Schachbrett, also schön schwarz-weiß gescheckt.
Von unten wirkt das wie mit einem Zeichenstift gemalt, diese Musterung. Und von oben sind das schwarze Flecken.
Ja. So, und ich lasse ihn jetzt wieder fliegen.
Ja, jetzt kommt er wieder raus und dann fliegt er wieder weg. Elisabeth Kühn, die Biologin vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, ist mit einem Kescher bewaffnet und mit einer Tabelle, wo man eintragen kann, welche Schmetterlinge wir hier sehen. Nämlich wir sind hier unterwegs, um Schmetterlinge zu zählen. Das macht Elisabeth Kühn schon seit 2005. Seitdem läuft dieses Projekt Tagfalter Monitoring bundesweit. Und sie haben rund 500 Mitarbeiter, richtig?
Ja, genau. Es sind auch Anfänger dabei, die sagen, oh, ich möchte mich gerne einarbeiten. Aber das Gute ist, dass wir uns eine Artengruppe ausgesucht haben mit den Tagfaltern, die relativ einfach zu bestimmen ist. Und innerhalb von ein, zwei Jahren kann man eigentlich ganz gut lernen, welche Arten nun auf seinem Transekt fliegen, das man sich ausgesucht hat.
Und jetzt gehen Sie relativ langsam, ne? Wir gehen ja so ein bisschen langsames Schritttempo.
Das ist absichtlich, genau. Eine Zählstrecke oder ein Transekt für das Tagfaltermonitoring wird eingeteilt in 50 Meter Abschnitte. Man sollte so 5 Minuten für einen Abschnitt ungefähr nehmen. Und mein Transekt hier hat jetzt 12 Abschnitte, das heißt 600 Meter, die ich abgehe. Und pro Abschnitt schaue ich, welche Tagfalter dort fliegen und welche Art und wie viele davon.
Es ist leider etwas bedeckt. Sobald es bedeckt ist, fliegen nicht mehr ganz so viele wie der Sonne.
Jetzt, wenn es so bedeckt ist und auch so ein bisschen kühl und windig, dann sitzen die eher in der Vegetation und verstecken sich.
Suchen Sie diese Pflanzen ab nach Faltern?
Die Blüten, die schaue ich mir schon an, weil da häufig auch Falter auf den blühenden Pflanzen sitzen.
Okay, gucken Sie mal hier vorne, hier sehe ich einen weißen Falter. Also der hat sich jetzt ans Gras gesetzt hier.
Das kann man ganz gut erkennen. Die Flügelränder haben so einen schwarzen Rand an den Spitzen und der ist ziemlich weit nach unten gezogen. Und daran kann ich jetzt erkennen, dass das ein großer Kohlweißling ist.
Okay, und das notieren wir jetzt hier wieder in unserer Tabelle.
Genau, wir sind jetzt in Abschnitt 4. Und dann habe ich hier einen großen Kohlweißling gesehen und wir hatten ja vorhin noch ein Schachbrett.
Ich kann ja mal ein bisschen mit dem Kescher die aufscheuchen. Ich habe jetzt mal diesen Kescher in der Hand. Ah, hier, und schon einen aufgescheucht. Prima, das ging ja schnell. Der hat eine braune Oberfläche und schon gefangen, geht ganz schnell. Das ist eine Bewegung wie mit einem Tennisschläger. Macht das Elisabeth Kühn, einmal ausholen, wie Vorhand.
Also die Teilnehmer an unserem Projekt, die haben häufig auch Vorbehalte dagegen, überhaupt die Falter zu fangen. Weil sie sagen, ach, die sind so filigran und die Flügel sind so empfindlich. Wir empfehlen das aber immer, weil man sie besser erkennen kann. Und ich kann die Angst eigentlich immer nehmen, weil also die sind viel robuster, als man denkt.
Okay. Oh Gott, der ist ja wirklich ganz klein. Der ist ja so groß wie ein Daumennagel nur. Gibt es viele so kleine?
Also es gibt relativ viele kleine Falter, ja.
Interessant. Und er flattert aber wie wild in dem Glas rum.
Deshalb habe ich den Schaumstopfpfropfen, den kann man so ein bisschen runterschieben in dem Glas. Dann hat er nicht mehr so viel Platz zum Rumflattern und man kann ihn sich besser anschauen. Und das ist ein Braun-Dickkopffalter. Da gibt es 2 Arten, die sehen sehr ähnlich aus. Und jetzt ist die Frage, sind die Fühlerspitzen oben schwarz von der Unterseite oder braun?
In dem Fall sind sie braun.
Genau, dann ist das ein braunkolbiger Braun-Dickkopffalter. So, den fische ich jetzt mal hier. Upsa,
oh, ist er. Weggeflogen. Na gut. Jetzt sieht man hier ja 2 Schmetterlinge beieinander hocken, beide auf einer Blüte.
Das ist tatsächlich ein Pärchen und man sieht es nicht, weil es von den Flügeln verdeckt wird, aber die Spitzen des Hinterleibs sind aneinander gedrückt. Also die paaren sich gerade.
Die Fühler gucken in die jeweils entgegengesetzte Richtung.
Genau, das ist wieder ein Hauhechelbläuling, also der häufigste Bläuling, der hier vorkommt. Und da sieht man auch schön die Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen. Also das Männchen hat von oben so ein ganz strahlendes Blau und das Weibchen ist eher bräunlich von oben.
Okay, dann können wir weitergehen. Sie haben ja schon seit 2005 einige Daten. Was zeichnet sich bisher ab?
Ja, wir können sagen, es geht schon insgesamt ein bisschen bergab. Nicht so dramatisch, wie wir befürchtet hatten. Einige haben stark abgenommen. Es gibt aber auch welche, die haben zugenommen und viele sind stabil geblieben in ihren Beständen.
Aha. Und jetzt sind wir wieder am Ende von unserem Rundgang, ne?
Genau.
Jetzt fahren Sie zurück ins Büro?
Ja, also ich setze mich an den Computer und gebe über die Online-Maske die Daten ein. Wann habe ich gezählt? Wie war das Wetter? Also wie windig war es? Welche Temperatur war es? Und dann kann ich in den Spalten eingeben, welche Art, wie häufig, in welchem Abschnitt.
Gut. Und wie lange wird das Projekt jetzt insgesamt noch laufen? Was schätzen Sie?
Also in diesem Jahr bis Oktober. Und wir haben eigentlich gar kein Ende anvisiert, weil es toll wäre, wenn es möglichst lange läuft. In England wird nach dieser Methode schon seit den 70er Jahren bis heute gezählt. Also die haben wirklich eine tolle, lange Zeitreihe und da hoffen wir auch drauf, dass wir das für Deutschland auch hinbekommen.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von WR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Julia Beiswenger. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Luca Blum. Die CD heißt Refuge. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.